Willkommen bei Heute flexibel, morgen abgesichert, der Podcast für betriebliche Vorsorgelösungen. Kompakte Infos, spannende Einblicke und die Trends von morgen. Alles rund um Zeitwettkonten und betriebliche Altersvorsorge.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Leiter der Altersvorsorge bei Franklin Templeton, Martin Stenger. Hallo, schön, dass du da bist. Er ist auch stellvertretender Ausschussvorsitzender im Ausschuss Vorsorge des BVI und damit auch wesentlich beteiligt an der Entwicklung unseres neuen Altersvorsorgedepots hier in Deutschland, einem Renner, so wie es zu sein scheint, für die Industrie, aber hoffentlich auch für die Menschen, die sich eben mit Altersvorsorge beschäftigen müssen. Schön, dass du da bist, lieber Martin, als Experte, als derjenige, der von Beginn an diesem Thema treu geblieben ist und darauf gesetzt hat, dass nach Riester, der oft so ein bisschen als Rohrkrepierer nach 20 Jahren kolportiert wurde, wobei das vielleicht nicht unbedingt sein muss, ein neues System etabliert hat. Vielleicht, dass du zu Beginn kurz sagst, was unterscheidet eigentlich Riester von dem neuen System?
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Und was sich unterscheidet, ist, glaube ich, ein bisschen ein Blick wert, warum haben wir damals Riester bekommen? Wir haben damals das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 geschoben und haben dann auch den Rentenbezug, was ich bekomme, von 70% auf 67% Punkte gesenkt. Und Riester sollte nur das ausgleichen. Was sich jetzt verändert, also nach vorne blickend, ist, dass wir ja auf einmal merken, dass die Politik vom ganzheitlichen Versorgungsniveau redet und dann immer die private Altersvorsorge, die betriebliche und die gesetzliche nennt und gemerkt hat, wir brauchen da bei den nicht staatlichen Produktwelten, ich nenne jetzt mal betriebliche und private als nicht staatlich, mehr Schwung brauchen, als Altriester hatte, weil es mehr ausgleichen soll. Und das ist der Punkt, wo nach vorne dann überlegt wurde, wie kann ich mich da aufstellen, um mehr zu schaffen? Und darüber hat man dann auf einmal die Kapitalmarktnähe und ja das Ziel, mehr Performance, mehr Rendite zu generieren, definiert mit niedrigen Einstiegsbarrieren.
Das heißt also, man hat das Grundprinzip schon wesentlich verändert von jetzt ehemals Riester hin zum Altersvorsorgedepot. Was würdest du als die Kernunterschiede mal aufzählen, wenn du das müsstest?
Du hast ja zu Recht gesagt, dass ich schon länger mich damit beschäftige. Unter der Ampelregierung war das ja schon das erste Mal Thema, bis dann die Ampel am 6. November 2024 implodierte. Du erinnerst dich, da sind wir mit Trump aufgewacht und ohne Regierung ins Bett an dem Tag. Und was war jetzt die Kernthese an der Stelle? Man hat also versucht festzustellen, was war Hinderungsgrund, dass nicht noch mehr Leute Altriester abgeschlossen haben. Und da hat man identifiziert, dass einmal die Pflichtverwendung hinten raus als Leibrente ein Thema war. Dann war Kosten per se ein Diskussionspunkt. Und das dritte war so ein bisschen, brauche ich denn diese, das hat man jemand flapsig gesagt, Gürtel und Hosenträger gleichzeitig, also das, was mit Garantie passiert. Und was passiert eigentlich, wenn ich das rausnehme in der Leistungsfähigkeit des Produktes, sprich Rendite, aber auch auf der Kostenseite. Und das wurde dann so in die AV-Depot-Diskussion reingeführt und jetzt nach vorne blickend auch umgesetzt, dass ich gesagt habe, ich kann was Garantiefreies anbieten, ich kann kapitalmarktnah, sprich über Bausteine wie beispielsweise ein ETF und dementsprechend auch kostensensitiver das abbilden, also durch zu deutlich anderen Kosten setzen, weil Garantieerzeugung ist nicht günstig. Das ist ganz einfach vergleichbar wie bei einem Auto. Das Auto mit allen Sicherungskonzepten ist deutlich teurer als das, was nur so den Standardsicherungs- oder Sicherheitsausstattung mit sich bringt. Ja. Und so kann ich es genau auf diese Produktwelt auch übertragen.
Das heißt also, wir haben tatsächlich so grob drei Faktoren erstmal. Das heißt, weg von der Garantie, die aber immer noch möglich ist, so habe ich es verstanden. Also man kann auch Garantie abgesenkt anbieten, hin zu Kostentransparenz mit dem Kostendeckel im Standardprodukt und am Ende die Verwendung, eben die Möglichkeit auch Kapital zu x Prozent, auch eine in Anführungszeichen Kapitalisierung bis 85 oder eben Verrentung. Das heißt doch erhöhte Flexibilität in der Sparzeit, aber auch später in der Entnahme.
In der Tat. Das war ganz wichtig für auch diejenigen, die das Gesetz dazu geschrieben hatten, auch in der Entwicklung, in der Diskussion vorher über die Verbandsarbeit haben wir auch mit vielen Kollegen und Kolleginnen aus dem Parlament, aus dem Ministerium, bei politischen Frühstücken genau über solche Themenpunkte diskutiert. Was ist Attraktivität steigernd? Und da ist die Transparenz wichtig, also ich immer vergleichen kann, dass ich immer, egal ob ich jetzt ein versicherergetriebenes Produkt oder von einem Investmenthaus in Verbindung mit einer Lagerstätte, einer Depotbank, das nutze, immer das gleiche Miteinander vergleiche. Damit ist klar, welche Kosten lasse ich nur zu, wie muss ich diese darstellen, wie muss ich diese abbilden. Dann auch die Frage, wie leicht kann ich wechseln, also dass mir es nicht schwer gemacht wird. Ich kann jetzt alle 5 Jahre kostenfrei wechseln, auch während der Ansparphase, warum auch immer. Ich muss da auch keine Grund liefern, dass ich wechseln will. Unterjährig, also unterhalb der 5 Jahre gegen eine auch noch oben gedeckelte Gebühr, die 150 Euro nicht überschreiten darf. Und dann eben auch der Punkt, was wähle ich? Jetzt gehe ich vielleicht rein und sage, ich will erstmal den großen, vollen Topf ansparen, guck irgendwie schön das in einem Investment mit Lagerstätte kombiniertem Konstrukt und mit 50 oder 60 oder wann immer ich anfange, drüber nachzudenken, überlege ich, okay, wie ist meine Verwendungsart hinten raus? Mhm. Und du hast es aufgezählt, das ist eine absolute Neuerung. Ich habe nicht nur diese typische Verrentungslogik, also wir verrenten es als lebenslange Leibrente, wie das so schön heißt, im Versicherungsdeutsch, sondern ich kann auch einen Entnahmeplan bauen, der mindestens bis 85 laufen muss. Der darf auch länger ausgelegt sein. Wird mir zu oft kolportiert, dass 85 das einzige Modell ist. Das ist nur die Mindestdauer nach Gesetzgeberseite an der Stelle. Da geht man dann relativ einfach vor. Man schaut, wie viel Geld ist drin, teilt es durch die Anzahl Monate ab gesetzlichen Renteneintritt bis 85. Dann weiß man den Wert. Und das wird alle 3 Jahre nochmal rekalkuliert, je nachdem, wie die Kapitalmarktentwicklung war während dieser Entnahmephase. Das sind die 2 Punkte. Und wenn ich beispielsweise daheim umbauen möchte, um altersgerecht das Badezimmer oder sonst was zu machen, dann kann ich 30% bei Eintritt entnehmen, ohne dass es irgendeine Schädlichkeit auslöst im Sinne der Verwendungsart. Und Schädlichkeit auslösen kannst du nur auf der steuergeförderten Seite und oder auf der Zulagenseite.
Ja, man merkt schon, du hast dich damit sehr intensiv beschäftigt, bist also der wirkliche Experte heute hier. Ich würde gerne, um auch für unsere Zuschauer und Zuhörer das noch ein bisschen klarer zu filtern und auch zu strukturieren, 4 Parteien in den nächsten Minuten mit dir gerne besprechen. Das ist der Staat, da haben wir schon ein bisschen was zu gesprochen. Der Mensch, also der Nutzer, der Profiteur, so hoffen wir doch alle. Der Anbieter, der Berater und am Ende der Arbeitgeber, unsere Hauptansprechpartner, wenn wir betriebliche Vorsorge angehen, um da so ein bisschen auch Struktur für die jeweiligen Personen reinzubringen. Nehmen wir den Staat. Du hast schon gesagt, wir hatten ja das Thema gesetzliche Rente als Mindestbasis für unsere Vorsorge später. Wir brauchen Eigenverantwortung, wir brauchen die private Welt, auch die betriebliche. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind die Anreize, die der Staat jetzt liefert, um eben die Menschen dazu zu bringen, nicht wieder den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh, machen vielleicht andere für mich etc. Also was konkret hat der Staat hier noch geplant für uns als Nutzer?
Er hat sich überlegt, wie kann ich die Zulagenkulisse, wie es immer so schön heißt, also was gibt's an Zulage zu meinem gesparten Beitrag, wie gestalte ich das? Das hat man jetzt, wie es so schön heißt, beitragsproportional gemacht. Also wer besonders viel spart, bekommt auch einen Anreiz, auch viel zu sparen, bis zu einer Grenze von 1800 Euro. Ich kann trotzdem den Großteil der Förderung auch bis zu einem überschaubaren Betrag erlangen, sodass ich hier also nicht nur der sich viel leisten kann oder will, die Förderung abgreift, sondern hier ist es so gestaffelt, dass die ersten Euros schnell zu erreichen sind und hinten raus es ein bisschen weniger ist an der Stelle. Bis 360 Euro kriege ich den größten Block an Förderung und hinten raus sind es dann eine kleinere Förderung als Zulage. Wenn ich 1800 Euro in der Spitze schaffe, bin ich schon sehr, sehr anständig unterwegs. Man sieht allein an dieser Dimension des Jahresbeitrags, wie viel der Abstand zu Normalriester alt an der Stelle ist, wo man viel früher alle Zulagen abgreifen konnte. Sodass ich also sage, okay, wie viel baue ich mir hier auf an dieser Stelle? Was ist die Essenz, die hierbei rauskommt? Und dann muss ich ja klar machen mir, dass ich das aufsetze in einer reinen Lösung, die im Standardprodukt gesprochen aus 2 Bausteinen besteht. 2 ETFs, einen defensiveren, einen offensiveren und die in einem Mischungsverhältnis, je nachdem, welche Restzeit habe ich noch bis zum Renteneintritt eben verfolge. Und da hat uns auch eine Berechnung mal geholfen, wie sinnvoll dieser Ansatz ist an der Stelle. Weil wenn ich mal den Verlauf mir betrachte in einem Ich-bin-investiert-Phase, wie schnell bin ich mit den, ich kann ja solche Simulationen machen, mit den negativsten Szenarien oberhalb der Nulllinie, also ich nichts mehr verliere. Da kann man so über einen groben Daumen sagen, zwischen 16, 17 bis 19, 20 Jahre bin ich oberhalb der Nulllinie in langen Laufzeiten. Und wo haben wir lange Laufzeiten? Natürlich in der Altersvorsorge an der Stelle. Und das ist der Grund, warum auch der Staat gesagt hat, ich kann auch den Wegfall der Garantie als einen Weg anbieten. Es darf auch 80%, 100% angeboten werden, aber es ist nicht mehr dieses Muss aus der alten Welt. Weil wir haben gesehen, in dem schnellen Zinsanstieg, in der kürzeren, jüngeren Vergangenheit, dass dann auf einmal so eine Garantie auch ganz schön schwer im Magen liegen kann. Und das ist der Knackpunkt, warum man diese Leichtigkeit jetzt reingebracht hat an dem Punkt.
Ja, eins meiner Lieblingsworte tatsächlich, Leichtigkeit auch in der Vorsorge. Das heißt also, der Mensch kann auch staatsgesteuert sowohl die Förderung abgreifen, also diese doch relativ interessanten Summen, die jeder eigentlich nutzen sollte, und darüber hinaus durch die Entscheidung zu einem Standardprodukt mit maximalem Kostendeckel 1% oder eben individuelleren Lösungen hat er letztlich eine schöne Bandbreite, die der Staat eben organisiert. Kommen wir gleich noch drauf, der Nutzen des Mitarbeiters oder des Menschen. Vielleicht noch zum Thema Staat ganz kurz. Jetzt wird das Modell eingeführt, 2027. Und natürlich gehe ich davon aus, dass der Staat auch irgendwie so eine Evaluation, also mal so schauen will, wie entwickelt sich das. Also vielleicht, dass du da noch kurz sagst, was passiert eigentlich dann in ein paar Jahren? Was ist so das Ziel des Staates mit diesem Modell?
Vielleicht da auch mal ein kleiner Rückblick in die Zeit der Ampel, wo man sich ja erstmal den Status quo betrachtet hat. Und da wissen wir, es waren in der Spitze mal 16 Millionen vermittelte Riester-Verträge in Deutschland, davon so roundabout 10, 11 Millionen noch aktiv, in Anführungszeichen. Und man als Branche dachte, es war doch eigentlich ein ganz guter Erfolg. Ist in sich gesehen ja auch eine große Zahl an der Stelle. Aber aus Berlin heraus kam, nee, das ist aus unserer Sicht jetzt nicht so erfolgreich, weil da hat man alle Erwerbstätigen im Blick. Und wie wir jetzt sehen, nach vorne Erwerbstätige und Selbstständige sogar. Das heißt, da reden wir von roundabout 45 Millionen Menschen in Deutschland. Und dann nochmal zurückblickend auf das, was ich eingangs sagte. Wenn ich dann sage, an der gesetzlichen Rente bin ich politisch nicht einigungsfähig, also müssen die anderen beiden Ebenen es lösen, mein Problem, als Gesamtstaat, als Gesamtvolkswirtschaft, dann weiß ich, wie viel muss ich eigentlich erreichen, damit ich zufrieden bin als Staat. Und dann sind 16 Millionen, selbst wenn wir die Spitze mal nehmen, nicht gut genug aus Sicht des Staates, sondern eher eine Zweidritteldurchdringung, würde ich mal sagen. Deswegen hat man ins Gesetz auch reingeschrieben, nach 3 Jahren, genau mal zu schauen, wie erfolgreich war denn der Vertrieb des neuen Produktes, des Altersvorsorgedepots. Reicht es, um mein Problem in Anführungszeichen ganzheitlich zu lösen? Ich nehme jetzt mal die Wortwahl, die der Bundeskanzler wie auch der Bundesfinanzminister beide wählen. Das ist nicht nur eine Nomenklatur des einen. Und das ist ganz interessant und da auch das so der Ansporn, dass wir alle uns mächtig ins Zeug legen, eine hohe Durchdringung zu erreichen, weil man sonst eben sagt, dann wird man sich überlegen, wie man es anders löst.
Dann kommt vielleicht der Staat wieder.
Ne? Dann kommt vielleicht der Staat rein, das wird, glaube ich, keiner wollen, weil wir wissen, Staat und Geld sparen, da tun sie sich immer ein bisschen schwer, beim Ausgeben fällt es ihnen leichter. Aber hier ist ein ganz klares Ansporn und Motivation da, dass wir alle mächtig uns ins Zeug legen und eine hohe Durchdringung schaffen können.
Das heißt also, wir kommen gleich zu den Beratern, die deine Verantwortung auch haben. Jetzt kommen wir zu den Menschen, die Nutznießer sein sollen. Das heißt, so habe ich dich auch verstanden, dass grundsätzlich jeder, egal wie alt er ist, diese Grundförderung bekommen kann. Bis 1.800 Euro, diese 540 Euro, was ja ein guter Prozentsatz ist. Allein das ist ja schon Rendite faktisch. Ja. Dann die transparente Geldanlage. Und jetzt natürlich für mich als Person, der das ja interessiert ist, was würdest du mir anraten, wenn ich mir diesem Thema nähere, sowohl als End-30er, Anfang 30-jähriger Mensch, aber auch vielleicht als End-50er, der auch überlegt, Förderung abzugreifen. Wie könnte ich mich da entsprechend nähern?
Also beim 30-Jährigen ist es eigentlich eine einfache Frage. Du hast noch genügend Zeit, nutze es, zahl ein, dass du, was deine Liquidität hergibt, möglichst viel Förderung für dich optimierend mitbekommst. Du hast zu Recht gesagt, allein die Förderung ist schon ein Rendite-Kick sozusagen. Ich weiß genau, auf die ersten 360 Euro kriege ich pro Euro 50 Cent hinzu, danach 25 Cent. In Prozent ausgedrückt sind es immense Zahlen an der Stelle. Darüber hinaus bin ich noch nicht festgelegt für Verwendung hinten raus. Das heißt, hier komme ich jetzt zum 50-Jährigen. Selbst wenn ich denke, ich bin ja schon relativ nah am Renteneintrittsalter.
Ich habe extra den End-50er erwähnt, damit ich nicht gleich drunter falle. Aber gut, du hast jetzt den 50-Jährigen erwähnt, gut.
Ja, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Nein, aber der Punkt ist mir darum, wenn ich dann schon weiß, ich bin eher der Typ Endsparen hinten raus und bleibe im Markt investiert, dann habe ich ja nochmal, auch als mit N50er, egal welche Zahl wir nehmen, ein anständiges Investieren-Zeitfenster.
Das heißt, wir schauen nicht allein auf den Zeitpunkt, in dem ich in Rente gehe, 67, sondern da gibt es ja noch eine Phase der Entspannung. Das kann auch noch Renditepotenzial bringen.
Genau das meine ich. Und es gibt mir auch nochmal Zeit, ne, dass ich auch mal sagen kann, okay, ich kann noch mal dann vielleicht eine Marktbewegung aussitzen an der Stelle. Wenn ich natürlich der bin, der sagt, ich bin der Leibrentenverfechter, ich kann sonst nicht ruhig schlafen und da geht's nicht um gut oder schlecht, da muss man ehrlich zu sich selber sein, was passt zu mir. Dann sollte jetzt der 63-Jährige bis 64 nicht mehr eine 100%ige Aktienquote oder auch keine 70%ige mehr fahren. Dann muss man dementsprechend auch ehrlich agieren und das Renditeziel mit dem, wie bin ich sensibel bei gewissen Risikoprofilen, damit umgehen.
Klar. Ja, das heißt aber auch, wir haben die Wahlfreiheit, das bedeutet aber auch, dass wir eine gewisse Kompetenz mitbringen müssen. Jetzt habe ich auch gelesen, dass das sehr digital laufen soll. Das heißt, für mich als Mensch heißt es, ich muss schon eben digitale Prozesse unter Umständen durchlaufen. Das sind ja Neo-Broker, auch ein ganz toller Begriff in dem Kontext. Oder auch andere am Start. Kann ich da oder muss ich zwingend alles digital machen? Oder ist es nicht so, dass tatsächlich gerade durch diese Fallkonstellation ein Gestalter, ein Berater, ein Unterstützer durchaus wertvoll sein wird, auch in Zukunft, wenn wir entsprechend uns über Vorsorge unterhalten?
Ich möchte es mal zweigleisig beantworten. Aus Sicht des Staates ist die digitale Forderung ein Punkt, dass wenn gewisse Leute vielleicht nicht mehr im Markt sind, weil sie vielleicht beruflich Renten auch selber ausgeschieden sind, dass ich als der Bürger, der so ein Produkt gestartet hat, über den digitalen Weg immer drankomme und es weiter nutzen kann. Weil er wollte immer so eine Fallback-Lösung haben nach dem Motto, nur weil jetzt der Berater vielleicht in den Ruhestand gegangen ist oder nicht mehr im Markt tätig ist, soll das Thema nicht da rumschwirren und keiner kommt so richtig dran. Also man hat da auch erkannt, es soll immer in der Transparenz, in der Einsichtbarkeit und auch in der Verfügbarkeit, wie gestalte ich meinen Weg in meinem Altersvorsorgedepot, aus Bürgersicht immer handelbar sein und nicht auf irgendjemand angewiesen sein, dass der mir da noch hilft oder beiseite steht. Das ist mal die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, ich kann das selber machen mit irgendwelchen Vergleichsrechnern auf solchen digitalen Strecken. Ihr seid ja auch super digital an der Stelle unterwegs. Oder ich sage halt, ich habe einen Altriester vielleicht, den ich übertragen möchte. Auch das geht. Also den existierenden kann ich aufgrund des Gesetzes, was dafür geschrieben wurde, übertragen in die neue Welt. Da würde ich mir überlegen, der 30-Jährige, okay, kann ich sofort machen. Wenn ich ein bisschen älter bin, gucke ich mir mal an, was steht da drin für eine Garantiefaktor für die Verrentung hinten raus. War die noch gut oder ist die schon ganz schön angepasst und ist sie nicht mehr so attraktiv? Plus mit der Frage, lasse ich den vielleicht stehen und mache vorne einen neuen auf? Auch das geht. Ich muss also nicht automatisch den alten übertragen oder Beitrag freistellen oder gar kündigen. Auf keinen Fall einfach mal so mir nichts, dir nichts kündigen. Lieber erstmal stehen lassen und dann in Ruhe überlegen oder eben beraten lassen. Das könnte eine Sequenz sein, wo ich vielleicht mal zu einem Berater gehe. Ja. Das ist aber der eigene Gusto sozusagen.
Das heißt, ich habe...
Mir ist eins ganz wichtig, auch wenn werblich vielleicht der eine oder andere es anders darstellt, hier ist keine Hektik geboten. Es gibt keine Verfallsdatümer. Bis wann muss ich was wie gemacht haben?
Das heißt aber auch, das hast du auch so schön gesagt, dass man ja auch wechseln kann während der Laufzeit, dass man nicht gezwungen ist, in einem Vertrag zu bleiben oder hochaufwendig zu wechseln hat. Bedeutet aber, dass man tatsächlich den Mix organisieren kann zwischen, ich mache alles alleine, ich bin der Experte, kann mich steuerlich auch organisieren, weil ich viele Infos bekomme, oder aber ich nutze den Begleiter, den Vorsorgebegleiter, der mir eben hilft, mein Financial Planning oder eben organisiert auch die BAV mit zu kombinieren. Da sind wir jetzt beim Berater, beim dritten Spieler sozusagen in dem Kontext oder dem Vertrieb, wie man vielleicht despektierlich sagen kann. Ich glaube, auch da wird sich ja einiges verändern. Wir selbst bezeichnen uns ja digital, wie wir sind, als Human Fintech. Das heißt, wir wollen auch den menschlichen Faktor mit einbauen. Wie wird sich deiner Meinung nach dort die Beraterlandschaft verändern? Was wird dort jetzt passieren in den nächsten Jahren?
Also einmal wird es einen Themenpunkt nach vorne drängen. Das wird mit laufender Vergütung nennen. Auch das, was, egal ob ich jetzt nach Berlin schaue, zur Bundesregierung, ob ich Richtung Aufsichtsbehörden schaue, denen wäre lieber, dass ich eine laufende Vergütung ausschließlich bekomme, weil immer wenn du tätig wirst, verbesserst du das Setup, wenn das Setup besser ist, profitierst du davon über eine laufende Vergütung. Dann habe ich auch eine ganz vertragslaufzeitseitige Betreuung an der Stelle. Was wird sich noch verändern? Wir werden viel mehr diese ich rechne mal alles zusammen, was ich habe. Ihr seid ja selber im BRV-nahen Umfeld unterwegs. Ich will ja auch sehen können als Bürger, da habe ich das, wo der vielleicht mein Arbeitgeber was reinzahlt oder ich meine Überstunden, was ich alles dafür nutzen kann. Und daneben habe ich mein AV-Depot. Wie groß ist denn mein Lückenschluss schon in der Kombination der beiden? Kann ich das in einem Blick sozusagen sehen? Und das ist, glaube ich, wo wir auch eine Veränderung sehen werden, weil diese ganzheitliche Betrachtung wird immer deutlicher, wird immer lauter. Bundeskanzler Merz spricht davon seit Jahresbeginn, erstmalig in Bad Soden beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse. Das, was er beim Bankenverband gesagt hat, war kein Versprecher, das ist der normale Zungenschlag, den er seit Anfang des Jahres drauf hat. Das Zitat ist natürlich auch verkürzt gewesen. Er hat nur gesagt, die gesetzliche Rente wird reichen für eine Art Basissicherung im Sinne des Erhaltung des Lebensstandards. Mhm. Und damit zeigt sich schon, wer ist dann der Lückenschließer? Das ist dann die BAV und die geförderte private Altersvorsorge. Und das will ich ja wissen, wie viel habe ich denn da ungefähr schon geschafft, der Wegstrecke? Wie viel muss ich vielleicht noch schaffen, um genau in diesem Lebensstandard erhaltenen Kontext, wie es da gesagt wurde, an den Start kommen. Lars Klingbeil hat es 1:1 genauso formuliert bei Einführung des Gesetzes im Bundestag. Also das ist scheinbar Bundesregierung intern sozusagen Common Sense, wie man so schön sagt.
Also auch ehrlich zu sich selbst als Staat, ne? Dass man tatsächlich die gesetzliche Rente...
Das ist neu. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du gerade bist. Man sagt erstmalig laut, damit wirst du über die Runden kommen, aber damit fährst du nicht mehr dreimal im Jahr im Urlaub, überspitzt formuliert.
Ja. Das heißt also, wir werden jetzt, wenn wir die Gestalter, die Produktanbieter auch nochmal sieht mit ihren Vertrieben, wird man einen Produktverkauf eher ablehnen und ablegen hin zum Gestalter, zum Begleiter über die drei Säulen zur Vereinheitlichung, um eben dort auch entsprechend profitabel und wertschöpfend für die Menschen zu agieren. Das heißt, der klassische Vertrieb im Produktsilo wird wahrscheinlich eher Herausforderungen entgegentreten, während man eben, wenn man breiter aufgestellt ist, vielleicht neue Chancen hat und auch den Menschen gezielter helfen kann.
Das in der ist Tat. In der Tat. Und was ich auch nochmal betonen möchte, das Altersvorsorgedepot ist immer bei mir. Mhm. Egal, was passiert. Vielleicht mache ich mal eine schöpferische Pause. Ihr bietet ja auch einen Ausstieg über eure Lösung mal an. Ich sage, ich mache mal ein Sabbatical oder ähnliches. Vielleicht wechsle ich auch mal einen Arbeitgeber. Das AV-Depot ist immer bei mir und geht mit. Da habe ich also keine Sorge, was mache ich damit, wenn ich solche Veränderungen in meinen Lebenswegen habe. Oder ich bin mal raus aus wegen Kinderzeiten oder wegen Pflegezeiten oder was alles so gibt. So, und dementsprechend ist das auch ein wichtiger Punkt, dass wenn ich jetzt die Überlegung mache, starte ich sowas, das bleibt bei mir, das geht nicht weg an der Stelle.
Und trotzdem können Arbeitgeber, da sind wir jetzt beim vierten Partner in unserem Kontext, der Arbeitgeber kann auch profitieren, indem er eben vielleicht das in seine Gesamtschau mit einbezieht, indem er eben sagt, bei mir bekommst du eine betriebliche Altersvorsorge, du bekommst ein Zeitwertkonto oder andere Sachbezüge, wie auch immer geartet. Und jetzt kommt da dieses Spielfeld Altersvorsorgedepot, was ja unter Umständen auch für den Arbeitgeber ein spannendes Förderinstrument sein kann, um die Menschen an sich zu binden, ohne Haftungsrisiken oder andere in der Bilanz befindliche Punkte aufnehmen zu müssen. Wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
Wir haben ja mehr jetzt den Punkt zu sagen, okay, Kapitalmarktnähe aus Renditeorientierung. Wir haben jetzt mehr den Punkt, dass der Staat für ein Standardprodukt ja ganz klare Spielregeln artikuliert hat. Wenn ich nach diesen Spielregeln spiele, wird keiner mehr sagen, was hast du da gemacht. Wir haben ja auch drin stehen, wie ich im Standardprodukt die Annäherung an die Ziellinie, sprich gesetzliches Renteneintrittsalter, abzulegen habe, also 5 Jahre vor Schluss, wie viel darf dort maximale Aktienquote sein, 3 Jahre vor Schluss steht die nächste Quote drin, sodass der Sinkflug, wie beim Landen eines Flugzeugs, ganz klar definiert ist, mit der Flughöhe kurz vor Renteneintrittsalter, die ist nicht auf Null, weil man dann auch sagt, wenn du dann Richtung Entnahmeplan gehst, dann kannst du da ruhig noch eine gewisse Beimischung Aktienquote fahren, weil das Geld, was du mit 84 ausbezahlt bekommst, muss mit 67 nicht auf Null schon sein. Da ist noch genügend Zeit, dass das noch ein bisschen wirken und arbeiten kann, vorhanden. Sodass auch das aus Arbeitgebersicht interessant ist, aus Nutzersicht, als ich habe das AV-Depot für mich gemacht, genauso. Und wenn ich dann die Betrachtung, ich habe das gemacht, was ich über euch gemacht habe, Zeitwertkonto, alles, was ich da sonst so einbringen kann, neben dem anderen, in eine ganzheitliche Betrachtung an einer Stelle vorfinde, dann hilft der Arbeitgeber mir ja für den Gesamtüberblick.
Verstehe.
Dann hilft der Arbeitgeber mir zu sagen, guck mal, wie wir hier zusammenwirken und schauen, was können wir tun. Dann ist nur noch die Frage, kann der Arbeitgeber da vielleicht auch nochmal über gestalterische Ebene, über den Lohnzettel, da auch nochmal einen Impuls geben, im Sinne von was zu beisteuern, aber er hat keine Pflichten, die an ihm kleben bleiben, sondern er verbessert einfach den Wert im AV-Depot an der Stelle, wenn er möchte.
Hochgradig spannend tatsächlich. Auch das ist etwas, womit wir uns beschäftigen, da das Gesetz ja jetzt auch langsam konkreter wird. Verwaltungsanweisungen stehen ja noch im Raum. Also auch da kann der Arbeitgeber helfen, die Durchdringung und all diese Themen, die der Staat ja quasi von uns Menschen und vom System fordert, zu unterstützen. Insofern glaube ich, lieber Martin, haben wir tatsächlich mit dem Altersvorsorgedepot, was wir uns als transaktional getriebene Organisation auch sehr gut vorstellen können, eine Chance, ne, unsere Vorsorgelandschaft zu verbessern, Börse vor acht, das Kapitalmarktthema auch genau, mal aktiver anzugehen. Und insofern wäre jetzt meine spontane Idee, dass, weil wir ja noch keine Produktlösung konkret haben und der Herbst der Reform ja wieder ansteht dann am Ende diesen Jahres, dass wir uns weiter nochmal darüber unterhalten werden für unsere Zuschauer und Zuhörer, wenn wir konkrete Lösungen haben und dort auch, und da sind wir ja gerade dann, wie der Arbeitgeber dort unterstützend Beitrag leisten kann, um sich zu positionieren im Kampf um die besten Köpfe und die wichtigen Köpfe, vor allem auch in einem Segment der nicht so gut Verdienenden, genau, die ja dann über solche Förderungen natürlich auch sehr gut profitieren können und der Arbeitgeber hier auch einen Beitrag für diese Gruppe von Personen leisten kann, was er heute vielleicht in dem Maße noch nicht so leisten wird oder kann.
Absolut. Man muss auch mal an der Stelle ein Lob Richtung Politik sagen. Wir sind auf der Hälfte der Legislatur. Es kommt zum 01.01.27. Wir haben am 8. Mai den Bundesratsbeschluss. Dann sind alle parlamentarischen Schritte gegangen. Dann fehlt nur noch das vom Bundesministerium der Finanzen, was so die letzten kleinen Spielregeln noch definiert. Und dann sind wir absolut sprechfähig. Und das wird, du hast Herbst genannt, plus minus so sein. Und ich finde, das ist dann für uns ein toller Blick nach vorne, was wir da zu beitragen können.
Also ich bin sehr gespannt, freue mich auch, wenn wir Lösungen von euch dann auch mal sehen und wie das entsprechend auch wirken kann. Ich denke, wir sollten heute den Blick nach vorne wagen. Wir denken positiv in diese Welt der Altersvorsorge, Depot hinein. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute da gewesen bist, dass wir darüber sprechen durften, den ersten Impuls geben, auch für die Arbeitgeber, um dann daran zu arbeiten, wie wir die Vorsorge in Deutschland transparenter, rentabler und damit auch für uns alle attraktiver gestalten. Insofern nochmal vielen Dank für deinen Beitrag heute und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und spätestens im Herbst ist Martin wieder da, versprochen.
Versprochen.
Um über die konkreten Lösungen auch zu diskutieren. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war heute Flexibel Morgen abgesichert, der Podcast für betriebliche Vorsorgelösungen. Besuchen Sie uns auf www.pensexpert.de für weitere Informationen und spannende Einblicke. Bis zum nächsten Mal.